Die Vorstellung vom Bund war in der Geschichte des Volkes Gottes von Anfang an vorhanden. Und ich habe den Eindruck, dass viele Christen das Wort Bund einfach nur so verwenden, ohne wertzuschätzen, was es eigentlich damit auf sich hat. Aus diesem Grund ging ich zurück zu den ersten Bünden, die Gott schloss. Und anhand von 1. Mose 15 befassten wir uns vor allem mit dem Bund, den er mit Abraham schloss. Ich wies darauf hin, dass alle, die Heilige oder Chassidim sein wollen, einen Bund haben müssen, der auf einem Opfer beruht. Das ist die einzige Form von Beziehung, die Gott dauerhaft anerkennt. In der Bibel muss jede dauerhafte Beziehung zwischen Menschen auf einem Bund basieren. Es gibt keine andere Grundlage für dauerhafte Beziehungen. Das Merkmal oder ein Merkmal unserer heutigen Welt ist, dass es nur mehr sehr wenige dauerhafte Beziehungen gibt. Der eigentliche Grund dafür liegt darin, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, die Verpflichtung eines Bundes einzugehen. Und ohne einen Bund kann man keine dauerhafte biblische Beziehung haben. Wir hielten fest, dass der Bund Abrahams mit Gott in 1. Mose 15 auf der Opferung von Tieren beruhte. Abraham musste bestimmte Opfertiere bringen, sie töten, in der Mitte durchschneiden, und dann ging der Herr in der Person des Heiligen Geistes und in der Gestalt einer brennenden Lampe durch die Teile der Opfertiere hindurch. Ich glaube, dass Abraham selbst auch hindurchging. Indem sie durch die Teile des Opfers hindurchgingen, schlossen sie miteinander einen Bund. Man könnte diese als recht primitive Form von Bund bezeichnen, doch das Prinzip, das dahinter steckt, ist sehr anschaulich und aus diesem Grund habe ich es auch aufgegriffen. Die einzige Grundlage für eine dauerhafte Beziehung ist ein Bund. Ein Bund verlangt ein Opfer und durch das Opfer treten die beiden Seiten, die den Bund miteinander schließen, in eine völlig neue Beziehung miteinander ein. Doch der Bund, den der Herr in 1. Mose 15 mit Abraham schloss, war in vielerlei Hinsicht unvollständig. Wenn man ihn genauer unter die Lupe nimmt, stellt man fest, dass dieser Bund interessanterweise überhaupt nicht auf die Person Abraham selbst einging. Dieser Bund bezog sich einzig und allein auf die Nachkommen Abrahams. Zweitens, der Bund wird nie als ewiger Bund bezeichnet. Ich erwähnte bereits, dass dieser Bund meiner Meinung nach, und das würden sicher einige Leute bestreiten, aber dass er meiner Meinung nach erfüllt wurde, als Gott Israel unter Josua in das Land Kanaan hineinführte. Doch das war nicht der letzte Bund zwischen Gott und Abraham. Wir gehen nun weiter zu 1. Mose 17 und sehen uns an, wie hier der letzte Bund beschrieben wird. Während wir uns diese Passage ansehen, sollt ihr euch eine Frage stellen. Die Frage, wo ist hier das Opfer? Das ist eine Art biblisches Rätsel. Wo ist das Opfer? Wir beginnen nun mit 1. Mose 17,1 und lesen bis Vers 8. Hier wird beschrieben, wie der eigentliche Bund geschlossen wurde. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, in Hebräisch El Shaddai, der vollausreichende Gott. Es ist interessant, dass der Herr Mose erzählte, er sei Abraham nie unter dem Namen Yahweh erschienen. Wenn man in 2. Mose 3 nachschlägt, sieht man, dass er Abraham sichtbar unter dem Namen El Shaddai, der allmächtige Gott, der vollausreichende Gott, erschien. Nun Vers 2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen, und will dich sehr, sehr mehren. Beachtet, der erste Bund war noch ein Bund. Diesen Bund bezeichnet Gott nun als meinen Bund. Das ist etwas anderes. Im Psalm 50,5 sagt Gott, versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Es gibt zwei Varianten in der Bibel. Einen Bund und meinen Bund. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm. Ich sage euch nur, schämt euch nie dafür, auf eurem Angesicht vor Gott zu sein. Viele wunderbare Männer Gottes waren schon vor euch in dieser Position. Und er sprach, was mich betrifft, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Hier kommt nun die Namensänderung, die wir uns bereits angesehen haben. Bis zu diesem Zeitpunkt hieß er Abraham. Erhabener Vater, nun heißt er Abraham. Vater einer Menge oder Vater vieler Völker. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Seht ihr? Gott spricht hier in der Vergangenheitsform, obwohl nach außen hin nichts geschehen ist. In den Augen Gottes ist etwas bereits da, sobald er es gesagt hat. An Abraham hatte sich nichts verändert, er hatte immer noch keinen Sohn von Sarah. Doch Gott sagt, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Paulus sagt in Römer 4, Gott ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Sobald Gott etwas gerufen hat, ist es das, was es ist. Man sieht noch kein Indiz dafür, doch es ist, es existiert, es ist da. Vers 6, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Beachtet hier, dass nun Abraham selbst in Bezug auf diesen Bund immer als erster genannt wird und erst als zweites seine Nachkommen. Beachtet auch, dass sein Name geändert wurde. Der erste Bund brachte keine Namensänderung mit sich. In der Bibel ist eine Namensänderung immer außerordentlich bedeutsam, denn sie weist auf etwas hin, was Gott in der betreffenden Person bewirkt oder hervorgebracht hat. Und als letztes müssen wir noch festhalten, dass es ein ewiger Bund war. Lesen wir nochmal Vers 7. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, durch all ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Die Betonung liegt nicht in erster Linie auf einem Land, sondern auf einer Beziehung. Ich werde dein Gott sein. Erst dann kommen wir zum Land in Vers 8. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Für mich, der ich an die Bibel glaube, ist damit die Frage beantwortet, wem das Land Kanaan gehört. Dieser Punkt wurde schon vor 4000 Jahren geregelt. Die Menschen können darüber debattieren, die UNO kann darüber abstimmen, die Menschen können kämpfen darüber, doch letztlich ist die Frage schon geregelt. Das ist der Bund. Vor vielen Jahren, im Jahr 1947, lebte ich in Jerusalem. Damals herrschten große Spannungen. Araber und Juden kämpften gegeneinander. In den Straßen lauerten Heckenschützen und man wusste nie, welches Gebäude als nächstes in die Luft gesprengt wurde. Wir alle lebten mit dieser Anspannung. Ich ging in ein jüdisches Elektrogeschäft und wollte ein kleines Gerät kaufen. Der Mann sagte, wir leben in schrecklichen Zeiten. Aber damals war ich noch so töricht, prompt zu erwidern, nun, ich habe ewiges Leben, mir macht es eigentlich nichts aus, was mit mir geschieht. Er erwiderte, in unserer Bibel steht nichts von ewigem Leben. Inzwischen interessierte sich jeder im Laden für diese seltsame Person. Ich sagte zu ihm, und was ist mit dem, was in 1. Mose 17 steht? Und zitierte auf Hebräisch, und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Ich sagte, Gott sagte, er werde es zuerst Abraham geben und dann seinen Nachkommen nach ihm. Bis auf den heutigen Tag ist das Land nur groß genug, damit Abraham selbst darin begraben werden kann. Wenn es keine Auferstehung gibt, kann sich diese Verheißung nie erfüllen. Ich sage euch, es war totenstill in diesem Geschäft. Aber wenn schon niemand anderen, so habe ich doch mich selbst überzeugt. Wir haben also vom Bund gelesen, doch das Opfer haben wir noch nicht gefunden, stimmt's? Ohne Opfer ist kein Bund gültig. Deshalb müssen wir nun ab Vers 9 weiterlesen. Und Gott sprach zu Abraham, und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Beschnitten werden muss der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Ein unbeschnittener Männlicher, aber der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Ich sagte es bereits, wo es einen Bund gibt, gibt es auch ein Opfer. Und wo es ein Opfer gibt, gibt es Blutvergießen. Hier haben wir den Bund und das Blutvergießen. Bei der Beschneidung fließt unweigerlich Blut. Aber wir haben hier kein Opfer. Das Blut dieses Bundes stammt vielmehr aus Abrahams eigenem Körper und aus dem seiner Nachkommen. Deshalb glaube ich, dass Gott damit sagt, ich werde aus deiner Nachkommenschaft ein Opfer bereitstellen. Und das ist nur ein kleiner Hinweis darauf, wo das Blut herkommen wird. Nun gehen wir weiter zum Neuen Testament. Zunächst schlagen wir Hebräer 9 auf. Das steht auf eurer Themenübersicht. Manches, was ich gesagt habe, steht nicht auf eurer Themenübersicht, aber es steht in der Bibel. Hebräer 9, 16 bis 17. Eins der Themen des Hebräerbriefs ist der Bund. Wir könnten vielleicht ab Vers 13 lesen, um den Kontext besser zu verstehen. Da heißt es, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Das waren lediglich Tieropfer, die unter dem Gesetz dargebracht wurden. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat? Ich erläuterte bereits, dass Jesus gleichzeitig der Priester und das Opfer war. Er, der Priester, brachte sich selbst Gott durch den ewigen Geist als reines, sündloses Opfer dar. Ich möchte hier einen Gedanken einschieben. An jeder entscheidenden Transaktion im Heilsplan Gottes sind der Vater, der Sohn und der Geist beteiligt. Die ganze Dreieinigkeit ist daran beteiligt. Zum Beispiel die Fleischwerdung. Gott Vater ließ den Sohn durch den Geist Fleisch werden. Oder die Taufe Jesu. Gott Vater sprach zum Sohn und der Geist senkte sich auf ihn herab. Oder generell der Dienst Jesu. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, den Gott der Vater mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das ist für mich immer ein großer Segen in Bezug auf den Heilungsdienst. In ihm sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Als nächstes Beispiel haben wir das Opfer. Jesus, der Sohn, gab sich dem Vater durch den Geist als Opfer hin. Denken wir an die Auferstehung. Gott Vater weckte den Sohn durch den Geist von den Toten auf. Oder nehmen wir Pfingsten. Jesus, der Sohn, empfing den Geist vom Vater und goss ihn auf seine Jünger aus. Das soll sich nicht unerbietig anhören, aber fast kommt es einem vor, als wären alle drei Personen der Gottheit eifrig darauf bedacht, am Heilsplan mitwirken zu können. Die ganze dreieinige Gottheit, Vater, Sohn und Geist, steckt in jeder großen Transaktion des Heilsplans. In diesem Vers lasen wir, dass sich Jesus der Sohn durch den Geist dem Vater als Opfer dargebracht hat. Lesen wir weiter. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Und darum ist der Mittler eines neuen Bundes, die Atheke, durch den Tod. Es gibt keinen Bund ohne Tod, ohne dass jemand sein Leben hingibt. Zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Alle Menschen, die unter dem ersten Bund das Gesetz gebrochen hatten, hatten eigentlich kein ausreichendes Opfer, solange Jesus nicht gestorben war. Die Opfer des Gesetzes bedeckten die Sünde eine Zeit lang, zogen jedoch keinen Schlussstrich darunter. In Hebräer heißt es sogar, mit diesen Opfern sei jedes Jahr wieder der Sünden gedacht worden. Und ich denke, der Autor hatte dabei ganz besonders Yom Kippur, den Sühnetag, im Sinn. Und die Juden glauben ja, sie hätten ein Jahr lang Vergebung, wenn sie an diesem Tag das Rechte tun. Doch am nächsten Sühnetag müssen sie wieder kommen und ihre Vergebung in Anspruch nehmen. Sie konnten nie dauerhaft einen Schlussstrich unter die Sünde ziehen. Lesen wir weiter in Vers 15. Und darum ist er, Jesus, Mittler eines neuen Bundes durch den Tod, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Immer wieder liegt die Betonung auf dem Wort ewig. Es ist ein ewiges Erbe durch den ewigen Geist. Vers 16 ist für Christen aus dem englischen und deutschen Sprachraum sehr verwirrend, denn es heißt hier, denn wo ein Testament ist. Im Griechischen heißt es jedoch, denn wo ein Bund ist. Es ist dasselbe Wort. Setzen wir deshalb das Wort Bund ein. Denn wo ein Bund ist, da muss notwendigerweise der Tod dessen eintreten, der den Bund geschlossen hat. Und wenn wir hier das Wort Testament verwenden, haben wir kein Problem, denn auch bei uns ist ja oft vom letzten Willen oder Testament die Rede und wir wissen, dass das Testament einer Person erst dann in Kraft tritt, wenn sie gestorben ist. Aber hier haben wir eine Lücke in unserem Denken, denn wenn wir das Wort Bund hören, denken wir an etwas anderes. Doch der Autor des Hebräerbriefs sagt hier, dass ein Bund nicht gültig ist, solange der, der den Bund schließt, noch lebt. Ich lese diesen und den nächsten Vers nochmal, denn wo ein Bund ist, da muss notwendigerweise der Tod dessen eintreten, der den Bund geschlossen hat. Denn ein Bund tritt in Kraft, nachdem der Tod eines Menschen eingetreten ist, weil er niemals Kraft oder Gültigkeit hat, solange der lebt, der den Bund geschlossen hat. Versteht ihr? Deshalb gibt es keinen Bund ohne Opfer. Als der Herr und Abraham zwischen den Hälften der Opfertiere hindurchgingen, sagte jeder von ihnen, an diesem Punkt gebe ich mein Leben hin. Wer in einen Bund eintreten will, muss sein Leben hingeben. Ich hoffe, ihr erkennt, was das bedeutet. Das hat nämlich sehr weitreichende Konsequenzen. Wir haben ein sehr oberflächliches Verständnis vom Wesen des Neuen Testaments, eben weil wir es nicht neuer Bund nennen. Aber es ist der neue Bund, der keine Gültigkeit hat für Menschen, die leben. Wer in dieser Bündnisbeziehung lebt, muss vorher gestorben sein. Einige von euch blicken so erstaunt. Ich werde das noch näher erklären. Aber gehen wir nun an den Punkt, an dem Jesus den neuen Bund ins Leben rief. Den Samen Abrahams, Matthäus 26, 26, folgende. Während sie aber aßen, das ist das letzte Abendmahl, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Jeder, der nicht davon trank, gehörte nicht zum Bund. Man musste daraus trinken, um dem Bund anzugehören. Und dann sagte er, denn dies ist mein Blut des neuen Bundes. In vielen Übersetzungen wird das Wort neu weggelassen. Dies ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Hier wird also der neue Bund geschlossen und er gründet sich auf das Blut Jesu. Merkt euch Matthäus mal kurz ein und schlagt 1. Mose 14 auf. Das erste Buch Mose oder die Genesis, wie es auch heißt, ist wirklich die Genesis, die Entstehung von allen wichtigen Entwicklungen. 1. Mose 14, 18, hier lesen wir von einer weiteren Begebenheit im Leben Abrahams. Er hatte soeben die Könige besiegt, die Sodom zerstört und Lot gefangen genommen hatten. Abraham hatte nicht von ihnen abgelassen, weil Lot sein Neffe war. Er kehrte mit all seiner Beute vom Sieg zurück und begegnete einer seltsamen Person, einer der geheimnisvollsten Personen der Bibel, Melchisedek. Melchisedek ist ein hebräisches Wort. Melchi heißt König, Sedek heißt Gerechtigkeit. Sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Es heißt auch, er sei Priester des höchsten Gottes gewesen. Er vereinte also die beiden Ämter des Königs und des Priesters in sich. Wir lesen 1. Mose 14, 18 bis 20. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn, Abraham, und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm, Melchisedek, den Zehnten von allem. Hier wird zum ersten Mal in der Bibel das Wort Priester verwendet. Beachtet, dass es kein levitischer Priester war, denn nach dem Gesetz ging die Priesterschaft an Levi und das Königtum an Juda. Die beiden waren getrennt. Doch hier haben wir einen Mann, der Priesterschaft und Königtum in sich vereint. Und er lebt auf einer so hohen geistlichen Ebene, dass er Abraham segnet. Und die Bibel sagt, der Geringere wird vom Höheren gesegnet. Diese Begegnung zwischen Melchisedek und Abraham hat uns viel zu sagen. Erstens, Melchisedek gab Abraham etwas, das Abraham Melchisedek nicht gegeben hatte. Bei der levitischen Priesterschaft war das ganz anders. Sie gab den Menschen nur etwas, das ihr die Menschen vorher dargebracht hatten. Zweitens, Abraham gab ihm im Gegenzug ein Zehntel oder einen Zehnten von allem. Welche Dinge gab Melchisedek Abraham? Brot und Wein. Und das ist ungemein wichtig, denn als Jesus beim letzten Abendmahl Brot und Wein nahm und es seinen Jüngern gab, sagte er damit: Hiermit wird die Priesterschaft Melchisedeks in mir wiederhergestellt. Es ist interessant für uns, die wir im neuen Bund leben, zu sehen, dass die Feier mit Brot und Wein auf Abraham, den Vater unseres Glaubens, zurückgeht. Sie wurde nicht durch das Gesetz eingeführt und sie ist auch keine Neuerung des Neuen Testaments, sondern sie geht zurück auf Abraham. Und Hand in Hand damit geht noch etwas anderes auf Abraham zurück. Was? Der Zehnte. Auch der Zehnte ist keine Verfügung des Gesetzes. Er wurde im Gesetz weitergeführt, aber er begann mit Abraham. Wisst ihr, es gibt Denominationen, die großen Wert darauf legen, dass ihre liturgischen Traditionen eine lange Geschichte haben. Ich gehöre keiner solchen Gruppierung an, aber preis dem Herrn, ich habe eine Tradition, die 4000 Jahre zurückreicht. Wenn ich Brot und Wein nehme, sage ich damit, dass ich ein Nachkomme Abrahams bin. Wenn ich Brot und Wein nehme, wenn ich Gott meinen Zehnten gebe, stehe ich mittendrin in der Tradition Abrahams, die bis auf diesen Punkt zurückgeht. Das sollte einige Neulinge unter uns, die keine lange konfessionelle Tradition haben, ermutigen. Hier sind unsere Wurzeln. Wurzeln, das ist etwas, wofür sich die Menschen heutzutage begeistern. Wir müssen auch begeistert sein über unsere Wurzeln. Denn Paulus sagt, wir wurden in den edlen Ölbaum eingepflanzt, dessen Wurzel Abraham ist. Ich fühle mich nie minderwertig und auch ihr braucht euch nie minderwertig zu fühlen. Gleichgültig, wer du bist, in Jesus hast du den besten Stammbaum, den es gibt. Du bist ein Nachkomme Abrahams. Das ist besser, als Mitglied einer Königsfamilie in Europa oder dem Nahen Osten zu sein. Denn im Vergleich zu Abraham sind die alle Neulinge. Gehen wir zurück zu dieser Szene in Matthäus 26. Jesus sagt: Nehmt das Brot und esst, nehmt den Wein und trinkt. Und er sagt: Ihr alle sollt davon nehmen. Und sie wussten alle genug, um zu erkennen, dass sie hiermit in eine ganz besondere Beziehung zu Jesus und zueinander eintraten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst nicht in diese Beziehung zu Jesus eintreten, ohne in eine Beziehung mit den Menschen einzutreten, die diese Beziehung zu Jesus haben. Du trittst nicht nur in einen Bund mit Jesus ein, sondern auch in einen Bund mit all denen, die einen Bund mit Jesus haben. Wir wissen natürlich, dass dies im Abendmahl oder der Eucharistie oder der Kommunion, wie auch immer man es nennt, weitergeführt wird. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben kein Recht, mit anderen Christen das Abendmahl einzunehmen, wenn wir nicht bereit sind, unsere Bündnisverpflichtungen ihnen gegenüber zu erfüllen. Wir haben nicht das Recht, von diesem Punkt aufzustehen, hinauszugehen und anzufangen, sie zu kritisieren und schlecht zu machen. Denn das wäre ein Treuebruch gegenüber dem Bund. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Buch O Jerusalem kennen. Darin wird erzählt, was während des ersten arabisch-israelischen Kriegs im Jahr 47-48 geschah. Das Buch ist sehr wahrheitsgetreu. Es stammt von zwei Journalisten und ich war Zeuge der Ereignisse jener Zeit. Viele Beschreibungen in diesem Buch sind Beschreibungen meiner eigenen Erlebnisse. Es ist ein absolut exaktes Buch. Ich kann es euch empfehlen. Und in diesem Buch wird auch beschrieben, wie eine jüdische Siedlung, ein Kibbutz namens Etzion, südlich von Jerusalem, von arabischen Armeen überrannt wird. Er lag so weit entfernt von den anderen Siedlungen und Stellungen, die die Juden hielten, dass sie ihn nicht verteidigen konnten. Bis auf drei Überlebende haben alle, die den Kibbutz verteidigten, ihr Leben hingegeben. Und eine dieser Überlebenden war eine junge polnische Jüdin. Sie wurde von der arabischen Legion, dem jordanischen Heer, gefangen genommen. Und ich möchte nicht missverstanden werden, aber es ist gängige Praxis, dass Soldaten, die im Krieg eine Frau gefangen nehmen, sie als ihre Beute betrachten. Zwei arabische Soldaten packten diese Frau und rissen ihr die Kleider vom Leib und wollten sie vergewaltigen. Da geschah etwas höchst Erstaunliches. Ein arabischer Offizier der arabischen Legion näherte sich der Szene, zog seinen Revolver und erschoss die beiden Soldaten. Und dann holte er ein Stück Brot aus der Tasche, gab es dem jüdischen Mädchen und sagte, nimm, wenn du das gegessen hast, stehst du unter meinem Schutz. Du hast mit mir das Brot gebrochen, du hast nun einen Bund mit mir. Und kein einziger Soldat wagte es, sie anzutasten. Sie überlebte und erzählte anschließend ihre Geschichte. Dieser Offizier war Moslem, aber er verstand viel besser als die meisten Christen, was ein Bund ist. Sobald man Brot gebrochen hat, hat man sich verpflichtet. Es ist eine sehr ernste und feierliche Verpflichtung. Man ist mit der Person, mit der man das Brot gebrochen hat, einen Bund eingegangen. Eigentlich sollte man besser nicht das Brot mit jemandem brechen, wenn man nicht bereit ist, den Bund zu halten. Die Bibel sagt, wir sollen nicht gedankenlos das Brot brechen, wir sollen uns selbst prüfen. Das heißt nicht, wir sollen andere unter die Lupe nehmen. Ich persönlich habe genug damit zu tun, mich selbst zu prüfen. Ich habe gar nicht die Zeit, andere unter die Lupe zu nehmen. Wenn es nun jemanden gibt, von dem man weiß, dass er nicht als Christ lebt und dem Herrn nicht hingegeben ist, sollte man es ihm vielleicht nicht gestatten, das Brot zu brechen, weil darin nämlich eine Verpflichtung liegt. In seinem oder ihrem eigenen Interesse, denn sobald man das getan hat, wird von einem erwartet, dass man auch dementsprechend lebt. Untersuchen wir nun das Wesen dieses Bundes. Worin bestand das Opfer? Nun, das ist keine schwierige Frage. Das Opfer war Jesus am Kreuz. Bevor er ans Kreuz ging, schloss er den Bund, der auf dem Opfer beruhen würde, das er am Kreuz bringen würde. Hier sehen wir wieder, dass Gottes Heilige, seine Chassidim, jene sind, die auf der Grundlage eines Opfers mit ihm einen Bund geschnitten haben. Das Opfer unter dem Gesetz war zeitlich begrenzt. Diese Opfer waren nur ein Abglanz des letztendlichen Opfers. Als Gott mit Abraham den Beschneidungsritus einführte, sagte er damit im gewissen Sinne, Abraham, Das Blut wird von deinen eigenen Nachkommen kommen, und so war es auch. Am Kreuz wurde Jesus zum letzten Opfer, zur Grundlage des ewigen Bundes. Sehen wir uns die Worte an, die in Hebräer 13, 20 verwendet werden. Das ist eines dieser wunderschönen Gebete, die wir so häufig im Neuen Testament finden. Wir lesen Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Statt in alle Ewigkeit könnte man auch Zeitalter der Zeitalter sagen. Das ist eine der Stellen, wo das vorkommt. Stellt euch das vor, die Zeitalter der Zeitalter. Jedes Zeitalter besteht wieder aus Zeitaltern. Beachtet auch, Gott tat das durch das Blut des ewigen Bundes. Beachtet das Wort ewig. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham schloss, der ein ewiger Bund ist. Und das ist die Erfüllung dieses Bundes. Mich begeistert auch die Vorstellung, dass Gott uns durch das Blut in jedem guten Werk vollenden kann, damit wir seinen Willen tun, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Nächstes Mal werden wir uns mit Gottes Hilfe mit dem Thema Blut befassen. Heute wollen wir hier nur auf das Opfer mit Blutvergießen achten, ohne dass es keinen Bund geben kann. Vergegenwärtigen wir uns das noch einmal. Beim ersten Bund in 1. Mose 15 gingen Gott und Abraham zwischen den Hälften der Opfertiere hindurch in eine Beziehung ein. Nachher war die Beziehung zwischen Gott und Abraham anders, als sie vorher gewesen war. Wir gehen heute nicht zwischen den Hälften von Opfertieren hindurch. Wo gehen wir hindurch? Durch das Kreuz. Und indem wir durch das Kreuz gehen, gehen wir eine doppelte Bündnisbeziehung ein. Zunächst mit Gott und dann mit all denen, die auch in dieselbe Beziehung eingetreten sind. Wir müssen den Kelch trinken, den andere Menschen auch getrunken haben. Das ist der Bund. Wenn du den Kelch verweigerst, hast du keinen Bund. Du hast keine Wahl. Wenn du nicht trinken willst, was jemand anderer getrunken hat, denn du bist in einem Bund. Wenn du zu Gott gehören willst, kannst du nur durch den Bund zu Gott gehören. Ich hoffe, ich kann es richtig ausdrücken. Ich will es nun ganz auf uns persönlich beziehen. Wenn ich durch das Kreuz gehe, sage ich zu Gott, ich gebe mein Leben hin. Ab jetzt gehöre ich nicht mir selbst. Ich gehöre dir. Ich lebe für dich. Ich bin verpflichtet, dir alles zu geben, worum du mich bittest, auch wenn es mein Isaak ist. Andererseits ist Gott mir gegenüber dieselbe Verpflichtung eingegangen und damit bin ich immer der Gewinner. Der allmächtige Gott sagt, ich habe mich dir uneingeschränkt, vorbehaltlos und bis in alle Ewigkeit verpflichtet. Alles, was ich habe und alles, was du brauchst, gehört dir. Wenn du nicht bereit bist, diesen Bund einzugehen, dann hast du keinen Sinn für Wertigkeiten. Aber, liebe Freunde, ihr geht dieselbe Verpflichtung auch gegenüber euren Glaubensgeschwistern ein. Das ist die praktische Anwendung. Es ist nicht schwer, sich Gott gegenüber zu verpflichten. Doch manchmal ist es ungemein schwer, sich seinen Glaubensgeschwistern gegenüber zu verpflichten. Gottes Verpflichtung wird an vielen Stellen beschrieben. In Römer 8, Vers 32 heißt es beispielsweise über Gott, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
How shall he not with him also freely
Wenn du einen Bibelvers auswendig lernen möchtest, dann kann ich dir diesen empfehlen. Paulus sagt, wenn Gott Jesus gab, gibt es nichts mehr, das er zurückhalten würde. Das ist seine uneingeschränkte Verpflichtung. Mit ihm wird Gott uns auch alles schenken. Das ist der Bund. Das ist Gottes Bündnisverpflichtung gegenüber jedem Gläubigen, der durch das Kreuz hindurchgeht. Doch die andere Seite des Bundes lautet, Gott, ich habe alles hergegeben, was ich habe, und wenn es sein muss, auch mein Leben. Was du auch forderst, was du auch von mir erbittest, es gehört dir. Ich halte nichts zurück. Und das ist zweifellos eine Verpflichtung. Ich glaube, die meisten Christen in der westlichen Welt, die über das Neue Testament oder den Neuen Bund sprechen, haben im Grunde keine Ahnung, wozu sie sich da verpflichten. Wenn es ein Wort gibt, das in unserer Kultur einen schlechten Beigeschmack hat, dann das Wort Verpflichtung oder Verbindlichkeit. Bitte mich nicht, mich zu verpflichten. Ich möchte immer eine Hintertür offen haben. Doch wenn du durch den Tod gegangen bist, kannst du dich nicht hinten hinausschleichen. Der Tod ist der Endpunkt. Und du verpflichtest dich nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber den anderen, die diesen Bund geschlossen haben, gleichgültig, welche Hautfarbe sie haben, aus welcher Denomination sie kommen, oder ob dir ihr Aussehen gefällt oder nicht. Du lebst in einer Bündnisbeziehung mit ihnen. Ich denke, Johannes drückt das sehr klar in 1. Johannes 3, 16 bis 17 aus. Wo es heißt, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Was ist der letztendliche Prüfstein und Beweis der Liebe? Sein Leben hingeben. Das ist neutestamentliche Liebe, die Liebe des neuen Bundes. Das ist ein neuer Maßstab für Liebe, den es vorher nicht gab. Wir lesen weiter im selben Vers. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Warum sollen wir unser Leben für die Brüder hingeben? Weil wir einen Bund mit ihnen haben. Wenn ich durch das Opfer gehe, habe ich mein Leben hingegeben. Man kann nicht durch das Opfer gehen und gleichzeitig sein Leben behalten. Der nächste Vers nun ist der springende Punkt. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Was heißt es demnach, sein Leben hinzugeben? Nun, sich verfügbar machen. Wisst ihr, sobald es um Geld geht und um Besitz, hört sich der Spaß auf, wie manche sagen. Doch das ist das Wesen des neuen Bundes. Und die Welt wartet darauf, das von uns zu sehen, vor allem die jungen Menschen. Die junge Generation, die heute fast die Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht, legt in gewisser Hinsicht großen Wert auf Hingabe und Verpflichtung. Sie geben sich allen möglichen seltsamen und törichten Dingen hin, weil viele Menschen in sich den Wunsch haben, sich jemandem oder etwas ganz und gar zu verpflichten. Als junger Mensch befolgte ich alle Vorschriften der anglikanischen Kirche und besuchte die Gottesdienste, aber ich fand nie, was ich suchte, weil man mir die Sache zu leicht machte. Ich kannte mich selbst nicht, aber ich suchte nach etwas, wofür ich mein Leben hingeben könnte. Nicht jeder Mensch ist so, wenn ich das sagen darf, ohne eingebildet zu wirken, aber das sind die Leute, die wir brauchen. Wenn wir unser Christentum zu leicht machen, ziehen wir genau diese Leute nicht an, die engagiert und hingegeben sein könnten. Sie bleiben fern, weil sie sich sagen, wenn das Glauben heißt, dann will ich es nicht. Ich predige in diesem Punkt nicht nur euch, sondern ganz genauso auch zu mir. Sehen wir uns hierzu eine kurze Beschreibung in Apostelgeschichte 4, 32 bis 35 an. Was wir lesen, trug sich gleich nach Pfingsten in Jerusalem zu. Verschiedene Dinge waren geschehen. Die Apostel waren von den religiösen Führern aufgefordert worden, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen. Sie hatten diese Sache durchgebetet, bis der Ort, an dem sie beteten, erschüttert wurde. Nun lesen wir von dem, was ihre Gebete freisetzten. Vielleicht lesen wir auch das Gebet. Es ist eins meiner Lieblingsgebete. Es steht in Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ein sehr praxisbezogenes Gebet. Dieses Gebet stammt von den Aposteln. Es wurde vom Heiligen Geist übernatürlich bestätigt und im Neuen Testament niedergeschrieben. Es gibt kein Gebet, das besser beglaubigt wäre als dieses. Wie oft beten wir es? Manchmal fordere ich die Leute in unseren Heilungsgottesdiensten heraus und ich sage zu ihnen, seid ihr bereit, dieses Gebet mit mir zu sprechen? Gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus? Und ich sage dazu, wenn du es nicht glaubst, dann bete es nicht. Doch wenn wir es glauben, dann beten wir es doch gemeinsam. Ich denke, wir haben es nie gebetet, ohne von Gott eine Antwort darauf bekommen zu haben. Und gerade auf euch hier bezogen, ich will euren Namen nicht nennen, wegen der Videoaufnahme, aber wer weiß, wo euer Weg hinführen wird. Und das ist die fehlende Dimension, übernatürliche Heilung. Es ist eine höchst biblische Art und Weise, damit Menschen zu erreichen. Es gibt viele andere Möglichkeiten und ich schätze Kreativität und Originalität. Doch warum sollen wir das links liegen lassen? Ich sage euch eins. Ich wurde in Indien geboren. Ich konnte mir das nicht aussuchen und ich war auch seither nie wieder in Indien. Ich war in Pakistan, das damals zu Indien gehörte. Und dort braucht man den Leuten nur zu sagen, man werde für Kranke beten. Und schon sind sie da. Und sobald ein paar Leute geheilt werden, brauchst du keine Werbung mehr zu machen. In der kurzen Zeit, in der wir in Pakistan waren, in einem Land, das zu 98% muslimisch ist, kamen wir sogar ins nationale Fernsehen. Nicht lange, vielleicht 2 Minuten. Aber ihr wisst nicht, wie Moslems denken. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Durchbruch das war. Und niemand stellte die Wunder in Frage. Sie waren über jeden Zweifel erhaben. Es gab fast so viele Wunder, wie man sich nur wünschen konnte. Es gab vielleicht 40 oder 50 absolut definitive, wunderbare Heilungen. Nicht, weil wir besondere Leute sind, sondern weil wir taten, was vernünftig ist. Für mich ist das einfach gesunder Menschenverstand. Das war nur nebenbei, doch manchmal sind auch Bemerkungen nebenbei hilfreich. Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Gott sagte Amen zu diesem Gebet. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie waren schon zu Pfingsten erfüllt worden. Es war eine erneute Erfüllung. Und wie viele von euch wissen, dass wir ziemlich oft neu erfüllt werden müssen? Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie bekamen mehr, als sie erbeten hatten, denn sie bekamen nicht nur die Wunder. Weiter heißt es, die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und was ist das? Das ist ein Bund. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Ohne die Gnade Gottes funktioniert es nicht. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Das ist großartig. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Ich glaube nicht notwendigerweise, dass der Leib Christi in allen denkbaren Situationen genauso reagieren muss. Ich hätte große Bedenken, in einer ähnlichen Situation genauso, also gesetzlich, zu reagieren, weil genau das geschehen müsse, Denn in dieser Stelle wird ja betont, dass große Gnade auf ihnen allen war. Doch ich denke, wenn wir gebetet haben und die Gnade Gottes auf uns ist, werden wir uns verhalten wie Brüder und Schwestern, die in einem Bund miteinander leben, wie auch immer das in der speziellen Situation aussehen wird. Ich möchte euch auch noch auf die apostolische Autorität hinweisen, die diese Passage widerspiegelt. Sie legten ihre Gaben den Aposteln zu Füßen. Ich möchte euch eine Beobachtung eines indischen Bruders weitergeben. Er ist einer meiner Mitältesten, Mahesh Chavda. Ihr könnt selbst prüfen, was er sagt. Aber er sagte, normalerweise sagen die Pastoren, der Zehnte gehöre der Gemeinde, den Pastoren. Es ist der gottgegebene Dienst eines Pastors, Dinge zu bewahren. Die Urgemeinde legte ihre Gaben jedoch zu Füßen der Apostel, deren Dienst darin bestand, hinauszugehen. Ich denke, das macht wirklich einen Unterschied. In unserer Ortsgemeinde haben wir mit vielen Dingen zu kämpfen, aber es ist unser erklärtes Ziel, 50% unserer Ressourcen für Dienste nach außen einzusetzen, soziale, finanzielle, was auch immer, und die anderen 50% für die Gemeinde. Ich glaube, dass das sogar noch ein wenig unter dem neutestamentlichen Niveau liegt. Aber ich möchte euch auch warnen, lasst euch nicht in eine Art Bündnisgemeinschaft hineinmanipulieren, wo Gesetzlichkeit regiert und nicht Gnade. Früher oder später wird so etwas dann explodieren. Es sollte eine von Gott eingesetzte Autorität geben, die darauf achtet, dass alles richtig läuft. Wenn nicht, kommen Schmarotzer herein, die von jedermann unterstützt werden, aber selbst nichts beitragen. Hat nicht Lenin gesagt, von jedem, was er kann und für jeden, was er braucht? Das hat er wie vieles andere aus dem Neuen Testament gestohlen. Diese Beschreibung sollte auf eine Gemeinde zutreffen. Sprechen wir nicht von einer Bündnisgemeinschaft, reden wir einfach von einer Gemeinde. Von jedem, was er kann und für jeden, was er braucht. Wisst ihr, welche Christen glücklich sind? Die geben, was sie geben können. Es gibt nichts Frustrierenderes, als in der Gemeinde zu sitzen und nichts zu geben. Letztendlich kommt so jemand vielleicht gar nicht mehr in die Gemeinde. Das soll nur ein Bild sein für die praktische Umsetzung des neuen Bundes. Ich empfehle dir, darüber nachzudenken, welche Tragweite die Bündnisbeziehung zu Gott und zu deinen Mitchristen für dich hat.